die Lieblinge des Höchsten, würdig die Krone zu tragen. Das muss heute zuallererst gesagt werden. Denn das ist das Vorzeichen vor allem. Ihr seid Königskinder, unendlich beschenkt, reich begabt, privilegiert. Denn im ersten Petrusbrief, vorhin haben wir den Abschnitt gehört, da steht das nur wenige Zeilen vor diesem Abschnitt. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Und wie trägt man so eine Krone? Leicht wie einen Schmuck, nicht wie eine Last. Es kommt auf die aufrechte Haltung an. Wer den Kopf hängen lässt, dem rutscht die Krone ins Gesicht. Dem purzelt sie vielleicht vollends herunter. Also aufrecht trägt man sie, nicht niedergebeugt und auch nicht steif und ernst, sondern mit einem Lächeln um die Augen und einem freien Blick. Vielleicht hättet ihr Lust, das sofort hier auf der Stelle auszuprobieren, umherzugehen wie mit einer Krone auf dem Kopf. Aber ihr könnt es euch auch vorstellen. So dürft ihr durch das Leben gehen, als Königskinder würdig die Krone zu tragen. Und wenn ihr das glaubt, dann ist das Wichtigste schon geklärt. Aber, ihr lieben Königskinder, wenn ihr das glaubt, dann lebt auch entsprechend. Das hören wir aus dem ersten Petrusbrief. Nehmt diese Würde von Königskindern mit in den Alltag. Und das dürfte für die Christen im antiken Kleinasien, an die der erste Petrusbrief gerichtet ist, eine ganz andere Herausforderung gewesen sein als für uns heute. Sie lebten als Minderheit in einer nichtchristlichen Gesellschaft. Und dass sie diskriminiert wurden, war nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Repressionen gegen die Christen, die Anhänger des neuen Weges, waren gang und gäbe. Ein Recht auf freie Religionsausübung gab es nicht. Im Gegenteil, wer dem Staatskult, also dem Kaiser, nicht die geforderte Verehrung erwies, machte sich strafbar. Verhältnisse wie im Iran heutzutage oder in Nordkorea. Auch wenn die Christen in den ersten Jahrzehnten und Jahrhunderten der Kirchengeschichte nicht immer gleich damit rechnen mussten, vor die Löwen geworfen zu werden, war es sicher schlimm genug, ausgegrenzt zu werden und verdächtigt zu werden. Was machen die denn da, wenn die heimlich zusammenkommen? Und was glauben die für abstruses Zeug? Ich habe gehört, die beten einen gekreuzigten Esel an. Oder wenn die zusammenkommen, da werden Orgien gefeiert. Eine Minderheit, die anders lebt und anders glaubt, in der man anders miteinander umgeht und wo man von außen nicht richtig durchblickt, was da eigentlich läuft. Wie gerne wird einer solchen Gemeinschaft alles Mögliche angeheftet. Bloßstellungen, Verleumdungen, böswillige Unterstellungen. Das war damals kaum anders als heute. Umso wichtiger, wie ein Königskind durchs Leben zu gehen. Stolz und voller Demut, mit Würde aufrecht und innerlich frei. Auf diese Haltung kommt es an. Und daran müssen letztlich alle Verleumdungen, alle falschen Anklagen und Unterstellungen abperlen, wie Dreckspritzer an einem imprägnierten Mantel. Aber warum genügt es dem Autor des ersten Petrusbriefes nicht, seine Zeitgenossen daran zu erinnern, dass sie Königskinder sind? Warum muss er noch so eine lange Kette von Ermahnungen anhängen? In dem Roman Emil und die Detektive von Erich Kästner gibt es ganz am Anfang eine wunderbare Abschiedsszene. Während Emil und seine Mutter am Bahnhof auf den Zug warten, der ihn in das große und gefährliche Berlin bringen soll. Lass nichts liegen, mein Junge. Setz dich nicht auf den Blumenstrauß. Und den Koffer lässt du dir von jemandem in das Gepäcknetz heben. Sei aber höflich und bitte vorher darum. Den Koffer hebe ich selber hinauf, ich bin doch nicht aus Pappe. Na schön, aber verpass nicht auszusteigen. Nur keine Bange. Und sei vor allem zu den anderen Leuten nicht so frech wie zu deiner Mutter. Und wirf das Papier nicht auf den Fußboden, wenn du deine Wurstbrote isst. Und verlier das Geld nicht. Emil greift sich entsetzt an die Jacke, an die rechte Brusttasche. Dann atmet er auf und meint, alle Mann an Bord. Er fasst die Mutter am Arm, spaziert mit ihr über den Bahnsteig hin und her. Und überarbeite dich nicht, Muttchen, und werde ja nicht krank. Du hättest ja niemanden, der dich pflegen könnte. Und ich nehme auf der Stelle ein Flugzeug und käme nach Hause. Und schreib mir auch einmal. Und ich bleibe ja höchstens eine Woche. Und er drückt die Mutter an sich, sie gibt ihm einen Kuss auf die Nase. Eine Kette von Ermahnungen, erst von der Mutter an den Sohn, dann vom Sohn an die Mutter. Aber unschwer als inniges Liebesgeplauder hörbar. Es wird ganz Überflüssiges gesagt, völlig Selbstverständliches oder Albernes. Und am Ende umarmt er sie und sie gibt ihrem Jungen einen Kuss auf die Nase. Und so sollen wohl auch wir die Ermahnungen hören, die der Apostel an seine Zeitgenossen schreibt. Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und was dergleichen Ermahnungen mehr sind. Wir wissen, was solche Ermahnungen bewirken. Meistens herzlich wenig. Aber sie drücken eine innere Verbundenheit aus und ermuntern zu einer Lebenshaltung. Halt dich gerade, mein Junge. Mach mir keine Schande. Das ist wie eine Umarmung, ein Kuss zum Abschied. Macht eurem Vater im Himmel keine Schande, ihr seid doch Königskinder, lebt auch so. Immer wieder gab und gibt es in der Geschichte der Christenheit Einzelne oder Gemeinschaften, die diese Würde der Königskinder leben und ausstrahlen. Untereinander gleichgesinnt, mitfühlend, geschwisterlich, barmherzig, voller Demut, nach außen nicht aggressiv und auf Konflikt gebürstet, sondern offen, sanftmütig, friedfertig, voller Ehrfurcht. Und auch wenn man gegen böse Gerüchte und Fake News nichts machen kann, so wird bösen Verleumdungen von vornherein der Boden entzogen. Schon in der frühen Kirche hieß es, seht, wie lieb sie einander haben. Arme wurden unterstützt, Waisenkinder, Witwen, Alte oder Inhaftierte aus der Gemeindekasse versorgt. Und diese soziale und diakonische Praxis unter den Christen musste den Heiden auffallen. Denn vom eigenen Kult kannte man sowas nicht. Oder denken wir an die franziskanische Bewegung. Franziskus verzichtete auf alle Reichtümer und wollte leben wie Christus. Arm, ganz aus Gottes Hand, in Freundschaft mit der Schöpfung, in Fürsorge für die Bedürftigen. Ein Skandal hat er damals in seiner Heimatstadt Assisi ausgelöst, als er auf sein reiches Erbe verzichtete. Aber die franziskanische Bewegung breitete sich in Windeseile in ganz Europa aus. Im 20. Jahrhundert gab es auch in der evangelischen Kirche neue Aufbrüche zu einem gemeinsamen Leben in einem christusgemäßen Lebensstil. Etwa die Brüder von Thésée, die Kommunitäten in Selbitz oder in Gnadental. Und vielen Außenstehenden bis hinein in die Kirchenleitungen waren solche Lebensmodelle zunächst durchaus verdächtig. Und böswillige Unterstellungen, Gerüchte und Anfeindungen machten schnell die Runde. Umso wichtiger war das, wozu der Apostel ermuntert. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und wie geht es heute? Wie geht es bei uns? In der Würde der Königskinder durch das Leben zu gehen, diese Würde ausstrahlen und mit unserem Leben Rechenschaft geben über die Hoffnung, die in uns ist. Also nicht brav und angepasst, sondern bereit, Auskunft zu geben darüber, das, was wir glauben, was wir hoffen, und bereit zu zeigen, wen oder was wir lieben. Allesamt gleichgesinnt. Stell dir vor, wer immer dir begegnet, hat genauso wie du eine Krone auf dem Kopf. Und auch in der Kirche sind wir ja beileibe nicht immer alle einer Meinung. Im Gegenteil, über vieles können wir kräftig streiten. Und die Meinungen gehen weit auseinander. Aber es wird viel schwieriger, dem Meinungsgegner Böses zu unterstellen, wenn wir alle dieselbe Würde haben und auf Augenhöhe miteinander streiten. Geschwisterlich, barmherzig, demütig. Stell dir vor, wenn ihr beim Abendmahl im Kreis steht, wie fremd die anderen dir auch sind, wie weit voneinander entfernt ihr auch sonst sein mögt, jetzt seid ihr dem Heiligen alle gleich nah. Jeder mit geöffneten Händen, empfangsbereit wie du. Und jeder und jede von uns lebt genauso von dieser Barmherzigkeit des Vaters. Und mit dieser unsichtbaren Krone auf dem Kopf sind wir alle gleich groß. Keiner hat Grund, auf einen anderen herabzusehen. Genauso wenig muss man zu einer anderen aufsehen. Nicht Scheltwort mit Scheltwort vergelten, sondern segnen. Nicht zurückschimpfen, wenn geschimpft wird. Nicht mitziehen, wenn gemeckert wird. Stattdessen den Ton ändern. Zum Guten reden. Den Frieden suchen, wenn gestritten wird. Ihm geradezu nachjagen. Gar nicht so einfach, wenn der Streit hitzig wird. Aber auch und gerade dann dem Frieden nachjagen. Suchen und ausschauen nach dem, was ihm dient. Dem Frieden für beide. Denn der Friede Gottes, der Shalom, der uns allen verheißen ist, fängt immer im Kleinen an. Und eines ist dem Autor des ersten Petrusbriefes schließlich besonders wichtig. Wenn ihr schon angegriffen werdet, sagt er, dann doch bitte nicht um böser Taten willen. Dass die Kirche seit Jahren immer wieder mit negativen Schlagzeilen in den Medien ist, ist sehr ärgerlich. Und schlimm sind natürlich auch die Fakten, die hinter den Schlagzeilen stehen. Aber was können wir dem entgegensetzen? Das ramponierte Image der Kirchen wieder aufzupolieren, das muss nicht unsere Aufgabe sein. Was wir können, ist das Licht von innen her leuchten lassen, dass es einen hellen Kreis um uns zieht. Heiligt den Christus in euren Herzen. Denn der Christus, den wir im Herzen tragen, schaut auch durch unsere Augen den anderen Menschen an. Und Rede und Antwort stehen, wenn wir gefragt sind. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. In aller Bescheidenheit von dem zeugen, was uns trägt. In aller Schlichtheit von der Hoffnung erzählen, die in uns ist. Und ohne Aufhebens davon zu machen, tun, was der Liebe entspricht und der Respekt vor dem anderen gebietet, der ja auch eine unsichtbare Krone trägt. Seht, wie haben sie einander so lieb. Es wäre doch gar nicht so verkehrt, wenn Außenstehende auch heute so etwas über uns sagen würden. Profil zeigen, mehr wird von uns nicht erwartet, weniger aber auch nicht. Und der Friede Gottes, der alles übersteigt, was wir uns vorstellen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.